D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr kennt das Gefühl, ne? Manchmal will man einfach nur weg. Weil die Arbeit nervt, weil wir irgendwie feststellen, dass der Sommer auch nicht so richtig in die Puschen kommt. Dann noch die vielen Meldungen über Krieg, über Terror, über Anschläge. Also Urlaub machen von sich selbst, das wär's. Nur am Ende nimmt man sich selber ja immer mit, egal wohin man geht. Anke van der Weyer, klang das jetzt philosophisch von mir? Am Ende schon, oder?
Am Ende? Also ja, am Ende schon.
Bist du kurz auch ins Nachdenken gekommen? Ich habe das genau gesehen. Also Anke und ich heute Abend für euch im Studio und wir versuchen uns heute in Eskapismus, also Realitätsflucht, Wirklichkeitsflucht, Weltflucht, alles auf einmal. Und mit wem könnten wir das besser machen als mit unserem Reporter Christian Schmidt? Den haben wir losgeschickt und der will heute loslassen. Der will seine Mitte finden und zwar indem er intuitives Bogenschießen übt. Anke, findest du eigentlich auch, dass das so ein bisschen ESO-mäßig klingt? Ich finde ja.
Ja, ich finde, das klingt so ein bisschen nach Waldorf-Kindergarten. So, ist überhaupt nicht schlimm, wenn man auch mal was daneben geht.
Wenn
und
was daneben
so.
Geht, ja, ja. Okay, also ob es wirklich so ESO-mäßig ist, wie es klingt, das klären wir gleich. Sonja Meschkat ist mein Name. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ampeln für Sehbehinderte kennt ihr garantiert auch. Die machen ja so unterschiedliche Geräusche, je nachdem, ob es eben rot oder grün ist. Und Menschen mit Sehbehinderung können dann eben entsprechend sicher die Straße überqueren. Unten an diesen Schaltern an der Ampel, da ist so ein Pfeil, der die Richtung über die Kreuzung angibt, muss man ja auch wissen. Anke van der Weyer, in Mönchengladbach wurden aber jetzt eben genau diese Pfeile manipuliert.
Unbekannte, die haben mindestens 12 von diesen Pfeilen eben so verdreht, dass die in die falsche Richtung zeigen. Also, dass die irgendwie nach links oder rechts statt dahin zeigen, wo es eigentlich über die Ampel geht. Das klingt erstmal nach so einem dummen Jungenstreich. Das kann aber tatsächlich richtig gefährlich werden. Nämlich wird der Sehbehinderte im schlimmsten Falle halt in den fahrenden Verkehr geleitet. Ja, und das kann richtig, richtig böse enden. Und durch die Manipulation, da hat die Stadt Mönchengladbach jetzt auch noch das Problem, dass Ersatzteile fehlen. Man kann die Pfeile nämlich nicht einfach reparieren. Also, man kann die nicht wieder irgendwie in die richtige Richtung drehen oder so, sondern man muss diese Dinger komplett austauschen und diese Ersatzteile, die gibt es halt im Moment noch nicht, die müssen erst bestellt werden und die Stadt, die hat jetzt Anzeige gegen Unbekannt gestellt, auch deswegen, um Nachahmer abzuschrecken und die Schalter an diesen Ampeln, die noch da sind, die sollen jetzt auch noch häufiger kontrolliert werden.
Ampeln für Sehbehinderte klingt erstmal nach einem total bescheuerten Streich, ist unterm Strich aber einfach richtig asozial und scheiße, weil das böse enden kann, nämlich dann, wenn Sehbehinderte dadurch in den Verkehr anstatt über die Ampel geleitet werden.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Realität aushalten, das ist ja eine Herausforderung, wisst ihr, ne? Denn die Wirklichkeit ist leider nicht so, wie wir sie gerne haben möchten. Krieg, Terror, Hungersnöte, Umweltverschmutzung, um nur mal ein paar Probleme aufzuzählen, mit der sich die Welt und damit auch wir herumplagen müssen. Wir flüchten deshalb in dieser Woche raus aus dieser Realität. Unser Reporter Christian Schmidt übernimmt das freundlicherweise stellvertretend für uns. Und um loszulassen, um sich mal komplett rauszuziehen, ist Christian heute draußen unterwegs. Und zwar will er seine Mitte finden, hat er mir vorhin noch gesagt, bevor er losgefahren ist. Seine Mitte finden und zwar mit Pfeil und Bogen. Lieber Christian, wie passt das denn bitte schön zusammen?
Ja, das frage ich mich auch. Deswegen habe ich mir auch Hilfe geholt. Die kommt in Form von Lars Christensen. Lars Christensen macht nicht nur ganz normales Bogenschießen, auch wenn er das hier schon heute bewiesen hat, dass er super mitten ins Ziel treffen kann. Er macht intuitives Bogenschießen und das hat dann schon eher was mit Mitte finden zu tun. Wie können wir jetzt meine Mitte finden? Lars, hilf mir mal.
Okay, Christian. Also herzlich willkommen erstmal auf dem Bogenplatz von Abenteuer Lernen. Wir finden deine Mitte vielleicht am schnellsten mit Hilfe der Atmung. Das wird eines der zentralen Punkte sein. Das ist eine super Sache, um Zugriff aufs vegetative Nervensystem, auf seine Emotionen zu kriegen.
Das heißt, wir machen jetzt hier eher ein bisschen Yoga als Bogenschießen erstmal.
Yoga mit Bogen. Warum nicht so? Ja.
Lass mal anfangen. Ich will auch ein bisschen schießen. Also so ein bisschen Ballerlust habe ich natürlich schon.
Okay, ja, ich sag mal, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich versuche dich ein Stück weit zu entschleunigen. Als erstes brauchst du einen Bogen. Ich habe gehört, du bist Linkshänder. Dann kriegst du hier einen Takedown-Recurve für Linkshänder. Der hat einen Pistolengriff, genau. Ist ein bisschen wie von der Olympiade, nur ohne Stabilisatoren und ohne Zielvisiere dran.
Okay, der sieht sehr sportlich aus. Dann brauchen wir natürlich noch Pfeile. Da hast du hier mega viele Pfeile, ne? Also
ja, wir haben
welche aus Holz, welche aus Aluminium.
Wir haben insgesamt 6 Körbe stehen. Wichtig ist, dass der Pfeil genau zum Schützen, zur Auszugslänge passt, damit du dich nicht gefährdest. Und der muss auch genau zum Bogen passen. 3 Alu-Pfeile für dich.
Okay, die sehen super aus. Die sehen super professionell.
Wir brauchen noch einen Armschutz, bitte. Weil viele Anfänger es leider nicht schaffen, den Ellenbogen gleich so aus der Falllinie der Sehne zu drehen. Deswegen hier noch ein Lederarmschutz für dich. Den bitte anziehen.
Okay, so. Einen habe ich jetzt an, weil Anfänger hauen sich dann immer mal diese Sehne vom Bogen irgendwie. Ne,
ja, bitte gut auf dich aufpassen, Christian.
Das tut weh.
Wir wollen ja auch noch was von dir haben, ne?
Ich habe ihn jetzt an und stehe an einem Übungsplatz, also vor mir sind so Ziele aufgebaut. Ich weiß nicht, runterkommen heißt ja eigentlich, dass man sich jetzt keinen Druck macht, aber bei mir ist der Druck schon ziemlich hoch. Ich will ja dieses Ziel da treffen, ich will ja voll in die Mitte rohren.
Ja, es gibt eine ganz nette Methode, einfach Erwartungshaltung, versuch sie wirklich fallen zu lassen. Wir sind ja jetzt tatsächlich nur 4 Meter von der Zielscheibe entfernt.
Sag das doch nicht, wir sind 250 Meter von der Zielscheibe entfernt.
Nicht ganz, nicht ganz. Also wir
Mindestens.
Wollen uns wirklich erstmal nur darauf konzentrieren, wie bewegst du dich? Und wenn du in einer Bewegung bist, die flüssig ist, dann legen wir vorne was auf, nicht davor. Also mach dir keinen Druck, es hilft nichts.
Okay, ich muss jetzt atmen, bevor ich meinen ersten Schuss abgeben darf. Was muss ich tun?
Genau, einfach über die Nase einatmen und du legst dabei genau so richtig die Hand auf den Unterbauch und versuchst dir vorzustellen, du atmest in deinen Bauch hinein. Über die Nase ein und über den Mund
okay.
ausatmen. Und beim Ausatmen soll dein Bauch wieder flach werden.
Ja.
Und beim Einatmen soll er rund werden.
So, ich fühle mich ein bisschen.
Aber wir sprechen gleich ein bisschen
gedämpfter. Es ist, wenn man auf die Atmung achtet, ist es natürlich noch schwieriger, irgendwie sich zu entspannen, aber ich versuche das. So, ich habe jetzt geatmet.
Genau, und du wartest auf meinen Pling. Du stellst dich stolz und aufrecht hin. Nochmal einfach durchatmen und ich gebe dir dann gleich ein Startzeichen.
Okay, das heißt jetzt, die Bahn ist frei. Ich habe jetzt so entspannt geatmet, wie es irgendwie mir möglich war.
Ich bin so aufgeregt, Christian.
Ich lege den Pfeil ein. Wir haben schon gesagt, dass wir 250 Meter vom Ziel entfernt.
Ja, hattet ihr.
4. Vor uns steht so ein Schaumstoffteil. Da versuche ich jetzt natürlich in die Mitte zu treffen.
Genau. Feste ankern, Hand bleibt im Gesicht. Und jetzt die Rückenmuskulatur ein bisschen aktivieren.
Ah! Also ich habe die richtige Mitte habe ich nicht getroffen. Das ärgert mich jetzt natürlich. Ich hätte viel lieber die Mitte getroffen.
Ja, aber es hilft dir nichts beim Treffen. Wir besinnen uns einfach wieder dahin, wo du hin möchtest und versuchen uns darauf zu konzentrieren, was du kannst und wo wir hinwollen.
Christian,
okay, Sonja, ich würde mal sagen, das ist ausbaufähig. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ganz genau, du
üben.
Übst jetzt noch ein bisschen. Ne? Da freue ich mich schon sehr drauf, weil nachher möchte ich natürlich gerne, dass du auch mal triffst. Vielleicht lässt sich das ja treffen und entspannen. Irgendwie miteinander verbinden. Ich drücke Christian Schmidt, unserem Reporter, auf jeden Fall die Daumen. Wir hören ihn in der nächsten Stunde nochmal wieder. Er versucht, dem Alltag, der Realität, der Wirklichkeit zu entfliehen. Eskapismus machen wir die ganze Woche hier.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, was ist das jetzt? Ist das das Gruselkabinett von Dr. Frankenstein oder ist das hypermoderne Medizin? Valery Spiridonov, der ist Programmierer aus Russland, der ist 31 Jahre alt und der sitzt im Rollstuhl, seitdem er denken kann, weil er nämlich gelähmt ist. Und dieser Valery Spiridonov will seinen Kopf transplantieren lassen auf einen Spenderkörper. Das klingt ziemlich unglaublich. Das klingt auch etwas gruselig und uns interessiert, ist das überhaupt realistisch? Ich habe nachgefragt bei Gerion Fink, der ist Neurologe und Direktor der Klinik für Neurologie und Psychiatrie an der Universitätsklinik Köln. Herr Fink, wie realistisch ist das, einen Kopf zu transplantieren auf einen anderen Körper?
Das ist unrealistisch, wenn man möchte, dass hinterher sowohl der Kopf wie auch der Körper funktionstüchtig sind.
Aber wie kommt der Neurologe aus Italien dann darauf, dass das doch funktionieren könnte?
Der Neurochirurg in Italien hat darauf verwiesen, dass in China angeblich ein solcher Versuch mit einem Affen funktioniert habe. Dieser Versuch ist bis heute nicht von der Fachwelt kontrolliert worden, er ist nicht publiziert und der Affe musste offensichtlich auch innerhalb von 24 Stunden dann eingeschläfert werden. Das heißt, der Versuch hat noch nicht mal funktioniert.
Sie sagen jetzt also, das ist Quatsch, das ist Unsinn, das ist nicht realistisch. Jetzt nur mal in der Theorie gesprochen, was wären denn die größten Herausforderungen, wenn man es jetzt mal aus rein medizinischer Sicht betrachtet?
Die erste Herausforderung ist, den Kopf vom Körper zu trennen, ohne dass es zu einem Schlaganfall kommt. Es gibt vier Gefäße, die das Gehirn im Kopf mit Blut versorgen. Diese vier Gefäße müssten sehr schnell an eine Blutversorgung und natürlich auch Sauerstoffversorgung angeschlossen werden. Der zweite Punkt ist, dass natürlich dann auch die Verbindung des Gehirns zum Rückenmark durchtrennt werden muss. Das heißt, selbst wenn es gelänge, den Kopf ohne Schlaganfall abzutrennen, müsste danach ja das Gehirn wieder verknüpft werden mit dem Rückenmark eines Körpers, der von einem Spender stammt. Das funktioniert ebenfalls bis heute nicht. Es gelingt nicht, zum Beispiel auch bei Patienten, die einen Querschnitt haben oder eine Querschnittsverletzung haben, dann hinterher zum Beispiel das Rückenmark zu durchtrennen und mit einem anderen Rückenmarkstück zu verbinden.
Der italienische Neurochirurg bringt da immer einen Stoff ins Spiel, wenn es eben genau um diese Frage geht, Rückenmark miteinander verbinden, PEG heißt der. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll das wie so eine Art, ja, ich sage jetzt einfach mal umgangssprachlich, Kleber funktionieren. Das ist aber auch was außerhalb der Realität liegt.
Ja, auch das ist nicht realistisch. Es gibt tausende von Experimenten mit verschiedensten Substanzen, mit denen versucht wird, zum Beispiel Querschnittsgelähmten zu helfen, die eine unfallbedingte Verletzung haben, wo es also von einem Unfall her dazu gekommen ist, dass zum Beispiel Nervenfasern durchtrennt worden sind, nicht mehr zusammenwachsen können. Es gibt also ganz viele Untersuchungen, sowohl bei Tieren, wie auch durchaus im klinischen Bereich. Und bis heute ist nicht gelungen, eine Substanz zu finden, die tatsächlich das Zusammenwachsen bei einer solchen traumatischen Durchtrennung von Rückenmark zum Beispiel ermöglicht.
Wie beurteilen Sie das eigentlich aus einer ethischen Perspektive?
Das ist eine Frage, die sehr schwer tatsächlich überhaupt vernünftig zu beurteilen ist, denn es würde ja der Körper getrennt vom Gehirn. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich das, von dem wir wissen, dass dort unsere Seele sitzt, abgetrennt von ihrem Körper und würden dann das Gehirn einem Körperspender, also einem gespendeten Körper, aufpflanzen müssen. Diese Frage ist eine kritische Frage. Die andere kritische Frage ist, was passiert, auch rein ethisch betrachtet, mit dem Körper, von dem der Kopf abgetrennt worden ist. Denn dieser Teil bleibt ja dann auf jeden Fall auch zurück und den wird man ja ohne Gehirn auch nicht leben lassen können. Also eine ganz schwierige ethische Frage, die ganz sicher dann auch den Nationalen Ethikrat beschäftigen würde, wäre ein solches Vorhaben tatsächlich prinzipiell überhaupt durchführbar.
Angeblich soll diese Operation ja im kommenden Jahr stattfinden. Was ich mich gefragt habe, ist, kann es nicht auch sein, dass das Ganze eine groß angelegte PR-Nummer ist, eben für diesen italienischen Neurochirurgen oder gegebenenfalls auch für die Klinik, an der er arbeitet?
Es gibt sicher Kollegen, die zu Recht diese Frage aufwerfen, und sicher wirft auch die Öffentlichkeit zu Recht diese Frage auf. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne den Kollegen nicht. Ich kann nur sagen, nach dem heutigen Wissensstand, und das gilt ganz sicher auch für 2017, ist das unseriös. Und insofern fragt man sich schon, was die Motivation dafür ist, mit so etwas an die Öffentlichkeit heranzutreten.
Ein Russe will seinen Kopf transplantieren lassen. Ein italienischer Neurochirurg will diese Operation 2017 durchführen. Und er ist auch überzeugt davon, dass das funktionieren kann. Gerion Fink, Direktor der Klinik für Neurologie an der Uniklinik Köln, hält diesen Plan nicht nur für unrealistisch, sondern, wie gerade gehört, auch für unseriös.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In den vergangenen Jahren gab es ja immer wieder Versuche, auf europäischer Ebene Provider und Anbieter von sozialen Netzwerken stärker zu reglementieren. Ihr habt das vorhin auch schon gehört bei uns im Update. Und zwar deshalb, damit die Politik mehr Kontrollmöglichkeiten hat. Jetzt gibt es neue Pläne. Die EU-Kommission will nämlich Diensten wie WhatsApp oder Skype noch mehr auf die Finger schauen, wenn ihr so wollt. Sie will sie besser kontrollieren. Unser Korrespondent in Brüssel ist Thomas Otto. Der kann uns das genauer erklären, wieso, weshalb, warum. Also Thomas, was haben die da vor?
Also diese Diensteanbieter, die wir ja alle tagtäglich benutzen, seien es Messenger wie WhatsApp zum Beispiel oder Skype und so weiter. Diese Diensteanbieter, mit denen ich eben telefonieren und Nachrichten verschicken kann über das Netz, die sollen mehr behandelt werden wie Telekommunikationsanbieter. Um nochmal klarzumachen, was der Unterschied ist, die klassischen Telekommunikationsanbieter, das sind eben zum Beispiel die Telekom, Vodafone, Telefonica, Orange, also die, die mir überhaupt erstmal den Zugang ins Netz geben. Und für die gelten natürlich viel strengere Regeln als für die Anbieter von diesen neuen Diensten. Da geht es dann um sogenannte Sicherheits- und Vertraulichkeitsauflagen. Also das heißt, wenn die Sicherheitsbehörden, wenn die Polizei kommt, wenn die Staatsanwaltschaft kommt und sagt, wir brauchen mal bitte alle Informationen von Anschluss XY, dann müssen die Telekommunikationsanbieter damit zusammenarbeiten. Das gilt eben bisher nicht für diese Diensteanbieter. Das geht weiter mit der Frage, wie darf mit Kundendaten umgegangen werden, bis hin zu dem Punkt, müssen Notrufnummern eingebaut werden, damit ich in jedem Fall immer eine Notrufnummer zur Hand habe. Und diese strengeren Regeln sollen eben für die Dienstanbieter auch gelten, unter der Bedingung, dass eine Telefonnummer gewählt werden muss. Das klingt jetzt ziemlich antiquiert, kommt eben daher, dass zu einem klassischen Telekommunikationsanschluss eben eine Telefonnummer gehört. Und das würde dann heißen, wenn ich mit Skype zum Beispiel einen Festnetzanschluss anrufe, das funktioniert ja mittlerweile problemlos, dann würden diese strengeren Regeln gelten. Wenn ich von Skype aus aber eine andere Skype-Nummer anrufe, dann würden diese strengeren Regeln nicht gelten. Und wie das Ganze en Detail aussehen und funktionieren soll, das wird Mitte September dann erwartet. Da will die Kommission dann ein ganzes Paket vorlegen, eben zur Reform dieses Telekom-Sektors.
Das heißt, diese Pläne sind schon recht konkret.
Die sind schon recht konkret. Das Ganze beruht jetzt natürlich erstmal auf einem Bericht der Financial Times. Die haben nach eigenen Angaben diese Dokumente vorab zu sehen bekommen. Ich habe die Kommission heute leider nicht für eine Bestätigung erreichen können. Aber ich halte das schon für sehr realistisch, denn dahinter steckt eben ein alter Streit. Die Telekommunikationsanbieter auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Diensteanbieter. Und von denen fühlen sich die Telekommunikationsanbieter eben benachteiligt, weil sie sagen, naja, die schmälern unseren Gewinn seit Jahren. Die Leute rufen weniger an und schreiben weniger SMS. Man benutzt eben WhatsApp, man benutzt Skype und so weiter. Und sie haben eben auch noch nicht so strikte Auflagen wie wir. Das ist ungerecht, da wollen wir sozusagen den Ausgleich haben. Und dazu kommt eben auch noch die Problematik, dass das eine Unternehmen aus der EU sind und das andere sind zum großen Teil eben US-Firmen. Hinter WhatsApp steckt Facebook, hinter Skype steckt Microsoft. Und da geht es eben auch darum, dass die EU-Kommission mit ihrer Digitalstrategie die Unternehmen in der EU nach vorne bringen will und zumindest in diesem Bereich da erstmal eine Waffengleichheit herstellen will.
Was würde das denn überhaupt bedeuten jetzt für mich, für dich? Wir nutzen irgendwie alle WhatsApp. Also was bedeutet das für uns?
Naja, das könnte zumindest erstmal bedeuten, so dass denn kommt, dass dann diese Messenger-Dienste, die wir benutzen, die gleichen Anforderungen haben, wenn es um die Strafverfolgung geht. Also dass dann meinetwegen Informationen auch aus Skype-Gesprächen, aus WhatsApp-Chats und so weiter eben auch an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden können. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ich habe nichts zu verbergen, aber es ist natürlich immer die Frage, wie weit schränkt man dann so eine Freiheit ein und wo sagt man, ab welchem Punkt sagt man eben, da kann auf Daten zugegriffen werden, was dann vielleicht auch wieder das Kommunikationsverhalten der Menschen verändert.
Jetzt wird ja in Deutschland auch wieder diskutiert über schärfere Sicherheitsgesetze, eine stärkere Kontrolle der sozialen Medien wird gefordert, zuletzt von Innenminister Thomas de Maizière. Gibt es Ähnlichkeiten zwischen den Plänen in Berlin und denen in Brüssel?
Also was de Maizière da in seinem aktuellen Paket an Sicherheitsmaßnahmen mit vorschlägt, das sieht da schon recht ähnlich aus. Er sagt eben auch, dass Diensteanbieter denselben Verpflichtungen unterliegen sollen wie eben die Telekommunikationsanbieter. Da geht es dann eben um den Zugriff der Behörden auf die Kommunikation. Und es stellt sich eine ganz interessante Frage, die auch Thomas de Maizière nicht wirklich bisher beantwortet hat. Gilt dann auch die Vorratsdatenspeicherung, also die Speicherung der Informationen, wann wird von welchem Anschluss aus, mit welchem anderen Anschluss, wie lang kommuniziert. Das wird ja alles 6 Monate lang gespeichert. Und wenn das dann auch bei Skype gilt zum Beispiel, wie soll das umgesetzt werden? Gilt das dann auch, wenn ich in einem Computerspiel eine Chatfunktion habe, gilt das dann auch für dieses spezielle Computerspiel? Oder wie ist das bei Open Source Software, wo es gar keinen Anbieter gibt, der dahinter steht, den man da irgendwie kontaktieren könnte, wo man sagen könnte, rück mal die Daten raus. Also da sind noch ganz, ganz viele Fragen offen.
Die EU-Kommission will Dienste wie WhatsApp und Skype stärker kontrollieren. Was das bedeutet, das hat uns unser Korrespondent aus Brüssel erklärt, Thomas Otto nämlich.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Super Bowl, wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, Anke und ich, also das Finale der amerikanischen Football-Liga. Das ist eins der Ereignisse in Sachen Sport in den USA, also so ist ungefähr so, wie wenn bei uns WM oder EM ist. Und da geht es eben nicht nur um das Spiel selbst, sondern auch um diese mega fetten Halbzeitshows. Da wird in Sachen Musik wirklich alles aufgefahren, was im Moment so zur Verfügung steht. Nur eine, liebe Anke, die wollte nicht. Und jetzt werden wir endlich erfahren, um wen es geht.
Es geht um Adele. Die hatte nämlich keine Lust, bei dem Super Bowl, bei der Halbzeitshow aufzutreten. Das hat sie nebenbei einfach mal so bei einem Konzert in Los Angeles erzählt. Sie sei sehr freundlich gefragt worden, ob sie denn nächstes Jahr, also nächsten Februar, dabei sein würde. Aber sie hat abgelehnt, und zwar, weil, sagt sie, es bei der Show nicht um Musik geht, sondern nur um das Event an sich. Und weil sie halt nicht irgendwie so eine Maus ist, die halt irgendwie für eine gute Show auch mal so durch die Gegend tanzt. Ja, und die NFL, die National Football League und Sponsor Pepsi, die haben das Ganze dementiert. In dem Interview mit dem Magazin Billboard, da heißt es, dass die NFL und Pepsi zwar große Fans von Adele sind und bereits Gespräche mit diversen Künstlern stattgefunden haben, dass es aber noch überhaupt gar keine offiziellen Angebote gab diesbezüglich, weder für Adele noch für irgendwelche anderen Künstler. Und dieses Jahr sind bei der Halbzeitshow unter anderem Beyoncé, Mark Ronson und Coldplay aufgetreten. Ja, und wer es nächstes Jahr wird, gucken wir mal, ne?
Also nächsten Februar in der Halbzeitpause, genau, Pause vom Super Bowl, sind wir dann schlauer, wer da auf der Bühne steht. Adele wird es jedenfalls ganz sicher nicht sein. Die hat nämlich keine Lust, wie sie bei einem Konzert erzählt hat.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mein Blick auf den Tacho verrät uns, es ist Halbzeit bei den Olympischen Spielen. Bis Ende der Woche sehen wir noch jede Menge Athleten und Wettkämpfe. Martina Knief ist unsere Reporterin in Rio. Martina, gestern neuer Rekord von Usain Bolt über 100 Meter. Was waren noch weitere Höhepunkte bisher?
Ja, das ist schon eines der absoluten Highlights der Olympischen Spiele generell gewesen. Usain Bolt und die 100 Meter der Männer. Es ist ein Spektakel. Es ist nicht mit etwas weniger als 10 Sekunden getan. Das ganze Brimbamborium dauert auch nicht Minuten oder Stunden. Nein, es dauert Tage. Erst recht, wenn Usain Bolt seine Erfolge zelebriert. Naja, Michael Phelps bleibt natürlich auch im Gedächtnis, der sich hier mit 5 und insgesamt 23 olympischen Goldmedaillen verabschiedet hat. Das sind auch emotionale Momente für alle, die diese Spiele verfolgen.
Was ist denn aus deutscher Sicht heute schon passiert?
Ja, ganz erfreulich. Silber und Bronze für Isabel Werth und Christina Bröhring-Spreer im Dressurreiten. Die Goldmedaille ging an Charlotte Dujardin aus Großbritannien. Unerreichbar. Eine wahnsinnig tolle Leistung, die Britin gezeigt hat. Und deswegen waren die beiden deutschen Reiterinnen mit Silber und Bronze auch hochzufrieden.
Also das lief ja ziemlich gut für die Dressurreiter insgesamt. Lass uns noch mal gucken bei den Hockeydamen. Wie sieht's da aus? Die spielen oder haben schon gespielt, spielen immer noch gegen die USA?
Ja, es ist seit wenigen Minuten rum. Die deutschen Hockeyfrauen haben 2-1 gegen die USA gewonnen und stehen damit im Halbfinale, spielen um die Medaillen am Mittwoch. Der Gegner wird noch in der Nacht ermittelt zwischen den Niederländerinnen und den Argentinierinnen. Aber für die deutschen Hockeyfrauen, die ja längst nicht so erfolgsverwöhnt sind wie die deutschen Hockeymänner, die zuletzt 2008 in Peking und 2012 in London Gold gewannen, war es eine Riesensache. Jetzt, egal wer der Halbfinalgegner ist, wartet da aber ein richtig harter Brocken auf die Mannschaft.
Dann sind wir gespannt. Martina Knief ist unsere Reporterin in Rio. Vielen Dank an dich für deine Eindrücke und weitere Informationen über Medaillen in Rio bekommt ihr natürlich auch immer hier bei uns in den Nachrichten.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Darauf hat die Computerspiele-Welt noch gewartet. Game-Produzent Ubisoft hat angeblich einen Furz-Simulator entwickelt, den man sich wie eine Virtual-Reality-Datenbrille aufsetzen kann, um sich richtig im Spiel zu versenken. Der Name der Riechbrille: Nosolus Rift, ganz ähnlich wie Oculus Rift für die Augen. In einem Präsentationsvideo auf YouTube wird die Entwicklung des Geräts betont ernst dargestellt. Von einer großen Herausforderung für die Techniker ist da die Rede und ein Geruchsdesigner spricht von den Schwierigkeiten, das beste Paar Fürz zu finden. Im Netz sorgt die Ankündigung für Amüsement, aber für viele ist auch klar, dass das Ganze wahrscheinlich eher eine clevere Werbekampagne ist für die Gamescom, die diese Woche startet. Denn in Serienproduktion soll der Furz-Simulator nicht gehen, aber angeblich braucht man ihn dringend, um ein neues Computerspiel des Herstellers auszuprobieren. Das hat passenderweise mit der Fernsehserie South Park zu tun. Vielleicht gibt es statt Veggie-Burgern aus Soja bald welche aus Augenbohnen. Wie das Internetportal CDEF berichtet, will eine ägyptische Agrarforschungseinrichtung die Burger noch diesen Monat auf den Markt bringen. Augen- oder Kuhbohnen gehören in vielen arabischen und nordafrikanischen Ländern schon jetzt zum Speiseplan, auch in Ägypten. Dort sind viele Menschen in letzter Zeit misstrauisch gegenüber Sojabohnen geworden, weil es Gerüchte gibt, dass sie angeblich der männlichen Potenz schaden. Aber Augenbohnen sind ein guter Ersatz für Soja, sagen die Forscher. Sie sind ähnlich reich an Antioxidantien und Proteinen und haben ebenfalls weniger Fett als Burger aus Fleisch, obwohl sie eine ganz ähnliche Konsistenz haben. Zusätzlich sind die Veggie-Burger aus Augenbohnen auch noch billiger zu produzieren. Einmal im Jahr in den Sommerferien mindestens 3 Wochen lang Urlaub machen und das auch immer noch am selben Ort. Sowas ist wohl bald Geschichte. Freizeitforscher haben herausgefunden, dass wir Deutschen seltener einen langen Jahresurlaub einlegen. Pro Jahrzehnt schrumpft er um mindestens 2 Tage. Im letzten Jahr hatten wir im Durchschnitt nur noch weniger als 13 Urlaubstage am Stück. Allerdings gleichen wir das aus, indem wir öfter Kurztrips einlegen. Das ist laut den Forschern zwar aus medizinischer Sicht schlechter für die Erholung, aber dafür lasse sich Urlaub heute auch im Alltag machen. So gönnen wir uns auch öfter mal außerhalb des Urlaubs Wochenendausflüge oder gehen ins Restaurant.
Die Radio Wissen.
Wir ziehen das knallhart durch in dieser Woche. Eine Woche Eskapismus hier in der Redaktionskonferenz in der Radio Wissen. Ich habe ja vorhin schon mit unserem Reporter Christian Schmidt gesprochen. Der ist so nett und so freundlich und übernimmt diese Flucht aus der Wirklichkeit, diese Flucht aus der Realität mal eine Woche stellvertretend für euch und für mich und für uns alle. Er möchte einfach mal raustreten. Er möchte sich ein bisschen abschotten. Und heute ist der erste Tag seines Eskapismus-Experiments. Und er versucht es zu erreichen mit Pfeil und Bogen. Lieber Christian, wir haben vorhin schon von dir gehört. Es geht darum, deine Mitte zu finden, wenn du da mit Pfeil und Bogen herumhantierst. Du sollst schön in die Mitte atmen und du sollst einfach mal alles loslassen. Dein erster Versuch, dann den Pfeil irgendwie ins Ziel zu bringen, ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen gescheitert. In der Zwischenzeit wolltest du üben. Wie erfolgreich bist du denn jetzt?
Ich bin auf einem guten Weg. Also ich habe ja jetzt eine Stunde Zeit gehabt, das zu üben. Der erste Schuss war tatsächlich ein bisschen Grütze. Das lag aber auch daran, dass ich eben viel mehr damit konzentriert war zu atmen, weil mir das Lars Christensen so gesagt hat, atme, um runterzukommen. Das war am Anfang ein bisschen ungewohnt. Jetzt geht es allerdings besser. Und natürlich auch, es ist die Technik, die man erstmal hinkriegen muss, dass man einfach nicht mehr drüber nachdenkt, oder?
Genau, und da würde ich mit dir jetzt gern ein Stück weit noch näher ran, dass du den Pfeil auch aus der... Ja, aus dem Unterbewusstsein löst. Nicht bewusst nachdenken, jetzt lasse ich los, sondern irgendwann sagt dir dein Körper, so, jetzt ist es soweit, dann hast du so viel Druck auf den Fingern über die Rückenmuskulatur, dass du automatisch loslässt. Das versuchen wir mal, oder?
Hört sich ein bisschen spooky an, den Pfeil aus dem Unterbewusstsein zu lösen, aber lass es uns mal machen. Wir probieren jetzt einfach mal den Golden Shot beim intuitiven Bogenschießen. Ich nehme meinen Bogen wieder.
Inzwischen haben wir auch ein Ziel aufgelegt, ein goldenes.
Was heißt denn, also was heißt denn Golden Shot, Christian? Bedeutet das, du triffst jetzt die 10 oder wie?
Ziel vorne haben, bleib einfach.
Ich versuche natürlich in die Mitte zu treffen.
Okay.
Also wir haben jetzt auf unserer Shooting Range hier im Kölner Jugendpark haben wir vorne so eine Schaumstoffzielscheibe aufgestellt. Da ist ganz in der Mitte ein gelber Punkt. Der ist ungefähr jetzt 10 Meter von mir entfernt. Ich würde natürlich den jetzt gern treffen. Auch wenn wir vorhin gelernt haben, das Ziel zu treffen ist jetzt nicht unbedingt das erste Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Aber ich würde natürlich schon jetzt die gelbe Scheibe hier treffen. So, stehe ich gut, Lars?
Alles bestens. So, jetzt einfach weiter bewegen. Bleib in der Bewegung drin. Denk nicht dran, was passieren kann. Einfach weiter bewegen. Ja.
Richtig geatmet habe ich natürlich auch. Ich spanne das Teil.
Ankern und jetzt ein bisschen mehr Rückenmuskulatur und irgendwann
unterbewusst loslassen.
Fupp,
das war jetzt nicht
der Fall.
Viel Rückenmuskulatur. Der ging jetzt ungefähr, soll ich sagen, 30 cm höher und nach rechts. Also, was merkst du dir?
Ein bisschen nach unten. Also nicht ärgern, dass das zu hoch war, sondern positiv denken. Ich gehe einfach ein bisschen weiter nach unten. Also einmal noch, Moment.
Aber Christian, 30 Zentimeter nach unten und dann weiter nach rechts bedeutet unterm Strich, du hast nicht getroffen, ne?
Ja, jetzt lass halt mal. Ich muss hier Stress abbauen. Moment, und meine Mitfinden habe ich jetzt. Pass auf.
Bah! Oh, da habe ich was gehört.
Noch. Der war jetzt immerhin in die Mitte. Er war gleiche Höhe wie der davor. Was merken wir uns?
Immer noch weiter runter. Pass auf. Letzter Schuss. Ich habe auch nur 3 Pfeile.
Richtig nach unten mal.
Ein bisschen wie auf der Kirmes, ne?
Dass du wirklich denkst, aber so. Rücken, Rücken.
Da! Fast. Also ich bin jetzt ehrlich. Ich habe nicht den gelben Pömpel getroffen.
10 Zentimeter.
Aber ich war tatsächlich 10 Zentimeter nebendran.
Gut. Christian, halten wir doch einfach mal fest. Mal, du bist und bleibst ein Naturtalent. Und was ich natürlich jetzt am Ende noch von dir wissen möchte, hast du denn wirklich das Gefühl, dieses intuitive Bogenschießen, das hilft dir tatsächlich dabei, so ein bisschen dein Drumherum, deinen Alltag, dein was auch immer alles auf dich einströmt, zu vergessen?
Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil da habe ich vor allem drüber nachgedacht, wie atme ich jetzt, wie stehe ich jetzt. Dann war es mir auch ein bisschen unangenehm, so extra so yogamäßig auszuatmen, peinlich ein bisschen. Aber, also das muss man tatsächlich sagen, dieser Moment, bevor der Pfeil irgendwie den Bogen verlässt, der ist schon krass. Das macht irgendwas mit dir. Also das, da ist viel Metaphorik drin.
Ja, das Loslassen ist bei uns immer ein Thema. Anspannen, entspannen und wen das anspringt, der kann diese Themen vielleicht fürs Leben mitnehmen.
Also Sonne scheint, wenn wir hier noch ein bisschen weiter üben, dann bin ich auch ein bisschen näher am Gelben. Das ist dann für mich Mitte gefunden.
Alles klar.
Chris, was für dich, für deinen Trip, dass die Sache vielleicht ein bisschen nachwirkt, eine Bogenfibel von Abenteuer lernen. Alles Gute.
Oh geil, die lese ich mir durch.
Also unser Reporter Christian Schmidt übt wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen weiter. Eine Woche Eskapismus, das ist das, was wir in dieser Woche Redaktionskonferenz praktizieren. Morgen ist Christian wieder für uns unterwegs und wir sind gespannt, was er sich dann für uns ausgedacht hat.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr habt schon mitbekommen bei uns, Lukas Podolski ist raus und zwar aus der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das hat Prinz Poldi heute auf Instagram mitgeteilt. Die Entscheidung sei ihm sehr schwer gefallen, aber er hat eben gemerkt, dass sich sein Fokus verschoben hat. Der liegt jetzt eher auf Familie als auf dem DFB. Anke van der Weyer, warum wird Poldi denn dem DFB-Team fehlen?
Das erkennt man allein schon daran, wie so die Stimmen zu seinem Abschied sind. Also Bundestrainer Joachim Löw, der lobt neben Podolskis Verlässlichkeit auch seine Lockerheit und Leichtigkeit. Manager Oliver Bierhoff, der nennt Poldi einen, Zitat, leidenschaftlichen Fußballer und riesigen Sympathieträger. Heiner Diepenhorst, der ist Coach unter anderem für Teamentwicklung und der sieht es ziemlich genauso.
Das ist in erster Linie die Emotionalität. Das ist, glaube ich, auch, also, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann, dass nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, sondern einfach mal einen raushauen. Und das ist lustig. Und das ist die Sprache letztlich auch des Herzens.
So ist es, die Sprache des Herzens.
Ja, und die spricht Prinz Poldi ziemlich gut. Also vor allen Dingen bei der EM und bei der WM, da war Podolski, muss man sagen, jetzt nicht mehr eher der sportliche Leistungsträger Nummer 1 im Team. Aber mit seinem Charakter war er eben trotzdem total wichtig für die Mannschaft. Man kennt das ja irgendwie auch, ne? Wenn man zur Arbeit geht, dann freut man sich auch, wenn es so den lustigen Spaßvogelkollegen gibt, der einen zwischendurch mal einfach ein bisschen aufmuntert und zum Lachen bringt. Dann arbeitet man lieber und auch besser.
Naja, und letztendlich nur Tore schießen allein macht auch noch kein gutes Team, ne?
Ganz genau so ist es, aber man braucht da schon so die richtige Mischung.
Menschen wie Lukas Podolski, die bringen Feuer rein, die bringen Emotionen noch mehr mit rein. Der Mensch funktioniert ohne Emotionen nicht. Genauso wie er auch ohne die, ich sag mal, die technischen und die sachlichen Kompetenzen nicht funktioniert. Man braucht immer beides.
Ja, und genauso wie der Mensch beides braucht, da braucht auch eine Mannschaft beide Aspekte. Neben den Spaßvögeln wie Lukas Podolski, da sind auch eher die kühlen Köpfe notwendig, zum Beispiel aktuell Mats Hummels. Bei dem gibt's nicht so viel Selbstironie, wie Poldi sie gerne mal in den sozialen Netzwerken verbreitet. Und dafür steht er dann ebenso eher für den seriösen Teil des Teams.
Aber auch den braucht man eben. Es geht wahrscheinlich auch echt so ein bisschen um die Mischung. Wer könnte denn Poldis Nachfolger in Sachen Spaß fürs Team werden?
Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. In der aktuellen Nationalmannschaft, da gibt es irgendwie so richtig keinen. Also man muss halt da auch nicht nur so vom Charakter her dazu passen, sondern eben auch damit umgehen können, dass man gerne nicht mal so richtig ernst genommen wird. Bei Lukas Podolski, da vergisst man manchmal eben fast schon, dass er nicht nur 129 Länderspiele für Deutschland absolviert hat, sondern dass er vor allen Dingen auch nach Miroslav Klose und Gerd Müller die allermeisten Tore für Deutschland gemacht hat, nämlich 48. Und trotzdem wurde er manchmal eher als das Maskottchen der Nationalmannschaft gesehen.
Lukas Podolski sagt Tschüss zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Warum er dem Team fehlen wird, das hat uns Anke van der Weyer erklärt. Wenn ihr Bock habt, Nachfolger von Prinz Poldi zu werden, der Job als Spaßvogel ist ja jetzt frei. Und wir müssen unbedingt nochmal an eine Sache denken. Ein großartiger Satz von Lukas Podolski.
Ich denke, 80% von euch und ich kauen sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich habe extra nochmal nachgezählt vorhin. In 18 Tagen Urlaub habe ich 121 Bilder gemacht mit meinem Handy. Anke van der Weyer, wie viel hast du gemacht? So, also, ja, sagen wir mal so in gut 3 Wochen. Du machst mehr Bilder als ich.
10-mal so viele.
Wirklich?
Ja, also auf meinem Handy sind 4.992 Aufnahmen. Davon sind viele aus meinem letzten Urlaub auf jeden Fall.
Krassomat. Also im Vergleich bin ich zähle quasi gar nicht. Aber es gibt eben Menschen, die fotografieren sich im Urlaub in Wolf, so wie Anke. Das sind dann wahrscheinlich auch diejenigen, die sich anhören dürfen, jetzt leg dir mal das dusselige Handy weg, genieß mal den Moment, jetzt bist du doch gerade hier. Ja, eine Psychologin der University of California hat eine Studie veröffentlicht und das Ergebnis daraus könnt ihr gerne mal als Gegenargument nehmen, denn das lautet, wenn man fotografiert, kann man schöne Momente noch mehr genießen. Unser Reporter Martin Krinner hat sich mal bei euch umgehört, wie fotomanisch ihr unterwegs seid und es ist ganz schön interessant, wie viele Fotos ihr so auf dem Handy habt. Na, wo ist er denn, der Martin? Hier.
Hast du Fotos auf deinem Smartphone?
Ja.
Darf ich mal ein paar sehen?
Ja. Ich mache nicht so schlimme Fotos. Das ist unser Balkon und ich sitze da und esse.
Viel Gedöns. Selfies, Erinnerungsbilder, irgendwelche Memes und Fotos von Familien und Freunden.
Hier zum Beispiel aus meinem letzten Urlaub gerade ein Foto mit 2 Freundinnen, wo wir gerade einen Cocktail trinken.
Ein paar Festivalfotos, sonst also viel auch einfach nur Murks halt.
Ja, einfach nur, wenn ich schon was Lustiges finde und es irgendjemand schicken möchte. Ne?
Also ich weiß ja nicht, wie viele Bilder ihr so mit euch herumtragt. Aber von den Leuten, die ich heute gefragt habe, hatte einer 1500 Bilder auf seinem Smartphone. ein anderer 2800 und ein Mädel läuft mit ganzen 8000 Bildern durch die Gegend. 8000 Mal Motiv entdeckt, angezielt, abgedrückt und fertig. Fragt sich nur, wer um Himmels Willen soll das Ganze eigentlich anschauen?
Instagram? Vielleicht mal jemand bei Facebook, wenn ich dann doch noch mal was posten möchte oder so. Aber sonst nicht viele.
Hast du auch schon mal Bilder ausgedruckt?
Vom Handy jetzt oder? Nee, ich glaube nicht. Also, da ist auch viel Scheiß dabei. Also den Scheiß muss ich nicht sortieren.
Im Jahr 2000 hat Kodak eine andere Zahl in die Runde geschmissen. In einem Jahr wurden weltweit unglaubliche 80 Milliarden Bilder gemacht. Heute sind wir bei ungefähr einer Billion, also ungefähr die zwölffache Menge. Aber die Bilder, also zumindest die, die wir heute mit dem Smartphone oder Tablet machen, haben ohnehin eine andere Funktion als die, die früher mit der Kamera und echtem Film entstanden sind. Es geht heute nämlich nicht mehr so sehr um das Foto als Produkt, sondern eher um den Akt des Fotografierens an sich.
Also da wird immer irgendwie etwas, was da ist, gefeiert,
sagt Thorsten Scheidt, Kulturwissenschaftler an der Uni Hildesheim.
Da wird auch etwas gezeigt sozusagen, und also Roland Barth hat es sehr schön beschrieben, das ist diese Geste des kleinen Kindes, das auf etwas zeigt und sagt, das da, das genau ist es. Und dieses Moment ist beim Fotografieren sehr, sehr wichtig, dieses Zeigemoment.
Soll heißen, wenn ich das Smartphone heraushole, etwas anvisiere und den Auslöser drücke, dann sage ich damit, diese Sache ist cool, schön, schrecklich, in jedem Falle also etwas Besonderes. Die Queen soll sich vor kurzem mal darüber beschwert haben, dass sie bei Rundfahrten mit ihrer Kutsche keinen Leuten mehr entgegenwinkt, sondern nur noch Handys und Tablets. So gesehen sollte sie sich eigentlich eher darüber freuen.
Auf der anderen Seite, es kann schon auch sein, dass das immer auch ein Stück Verweigerung ist.
So, und jetzt wird es doch nochmal ein bisschen kompliziert.
Also ein sehr, sehr, sehr viel fotografiertes Motiv, das man im Internet wunderbar recherchieren kann, ist die Mona Lisa. Und wenn man im Louvre ist und vor dem Gemälde steht, ist es ja fast gar nicht mehr möglich, das Bild wirklich zu betrachten. Und diese Unmöglichkeit, das zu betrachten, wird sozusagen an die Fotografie übergeben. Also unmöglich vielleicht deshalb, weil da so viele Fotoapparate davor sind, aber unmöglich auch, weil man die Ruhe und die Zeit und vielleicht auch überhaupt nicht die innere Haltung dazu hat, das Bild wirklich zu betrachten. Und hier wird das Fotografieren dann, glaube ich, auch zu einem Ersatz.
Wir nehmen also etwas auf und sagen damit, prima, Sache ist im Kasten. Damit muss ich mich jetzt nicht mehr beschäftigen, das kann ich später machen. Das Dumme ist nur, dieses Später, das kommt dann in der Regel nicht mehr. Oder habt ihr die 2763 Bilder auf eurem Smartphone alle nochmal einzeln herausgeholt, gesichtet, geordnet und ausgewertet?
Nein, tatsächlich nicht. Man nimmt sich dann immer vor, aber es ist halt dann auch schwer, das umzusetzen.
Also ich habe so eine App, die das regelmäßig alles wieder einstampft, also ich behalte nicht sehr lange, also weil das halt alles zumüllt irgendwie nach der Zeit. Also bei mir ist nichts lange drauf auf jeden Fall.
Dass Leute ihr Handy benutzen wie eine richtige Kamera. Das heißt, dass sie zum Beispiel die Urlaubsfotos tatsächlich auf Papier ausdrucken lassen, das kommt zwar vor.
Ja doch, ich habe schon eine Fotowand auch mit dem Handy aufgenommenen Fotos, die ich dann entwickeln lasse auch. Das mache ich schon.
Ist aber eher eine Ausnahme.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
123 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder EU-Bürger im Schnitt pro Jahr in die Mülltonne. Das sind über 10% aller Lebensmittel, die wir haben. Das Essen in der Tonne landet, ist aber nicht nur zu Hause so, sondern auch in den Restaurants und Bäckereien, könnt ihr euch vorstellen. Und eine App will das ändern. Anke van der Weyer, du hast dir diese App mal angeguckt. Sag mal, was ist das für ein Ding?
Also diese App, die heißt Too Good To Go, und dahinter, da steckt ein Start-up von zwei Briten. Über die App, da können Kunden Essen bestellen, was sonst im Müll landen würde, und das zu einem deutlich geringeren Preis, als es normalerweise kosten würde.
Und wie funktioniert das Ganze?
Also, ne, ich habe hier die App.
Mhm.
Und das sieht eigentlich aus wie so ein ganz normaler Lieferdienst.
Ja, also das stimmt.
Das ist ja auch so, ne? Hier gibt es genau. Irgendwie so verschiedene Restaurants. Ich kann hier Sushi auswählen, ich kann Persisch auswählen. Es gibt noch türkisches Gebäck, es gibt noch mehr Sushi, noch ein anderes türkisches Restaurant. Und ich sehe dann eben auch, wann ich da irgendwas abholen könnte und wie teuer das wäre. Und dann kann ich eben auswählen, was ich da möchte. Ich kaufe das dann ein und dann bekomme ich einen Gutschein aufs Handy. Mit dem gehe ich dann nachher zu diesem Restaurant, zu dieser angegebenen Uhrzeit und kann mir so eine bunte Box abholen. Also was ich bekomme, das steht natürlich noch nicht fest, denn es sind ja eben genau die Sachen, die normalerweise im Müll landen würden. Also irgendwie, du kriegst da vielleicht so ein riesenbuntes Sushi-Pack, aber du weißt halt nicht irgendwie, ob Lachs oder Thunfisch oder Lachs und Thunfisch drin ist oder so.
Oder irgendwas anderes,
genau. Oder irgendwas ganz anderes, genau. Also ich muss sagen, ich finde das Konzept total gut. Was tatsächlich so ein bisschen unpraktisch ist, ist, da sind jetzt, also wir gucken jetzt gerade in Köln, nicht so mega viele Restaurants jetzt schon drin. Aber wenn das jetzt irgendwie mal mehr Läden sind, dann glaube ich, dass das sehr, sehr praktisch ist. Da muss man dann eben jetzt einfach ein bisschen abwarten. Aber die Idee an sich, die finde ich persönlich total gut. Und da gibt es von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, muss ich sagen.
Daumen hoch von Anke. Too Good To Go, so heißt die App, die Lebensmittelverschwendung eindämmen will. Funktioniert im Endeffekt wie ein normaler Lieferdienst, nur dass ihr da die Gerichte bekommt, die normalerweise weggeschmissen werden würden, weil sie eben nicht mehr verkauft werden. Es gibt diese Versionen zum einen für iOS und auch für Android. Beide sind kostenlos.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Anke van der Weyer, was machst du jetzt noch?
Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Hause und dann koche ich mir was mit Zucchini.
Schön. Also, ich wünsche viel Vergnügen dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Zeit, selber Ort, Redaktionskonferenz ab 8:15. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis dann. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.